Simon, du bist abgehackt.
Ja.
Machst du das extra eigentlich, oder?
Ja, ja, ich drücke mal extra noch auf Mute zwischendurch. Oh Gott, ich habe so keinen Bock, das zu schneiden.
Der Energy Outside Zone Talk, presented by Empire Chronicles. Touchdown 49ers.
Willkommen beim Niner Empire Outside Zone Talk, presented by Empire Chronicles. Mein Name ist Michael, ich bin wie immer euer Host. Und meine Gäste heute sind Sascha Blaufelder von den Minnesota Vikings Fans Germany e.V.
Schönen guten Abend.
Der Simon.
Hallo.
Und der Lars.
Guten Abend.
Ja, wir wollen heute mal wieder über die Vorteile reden. Wir haben die erste Playoff-Sendung. Ja, eine Premiere. Gut, reden wir erstmal über die News. Es hört sich doch ganz gut an, oder Lars, dass Ford, Tart und Alexander eventuell wieder da sind zum Vikings-Spiel?
Ja, man hat es ja gehofft, ne, dass vor allem jetzt unsere Defense in den Playoffs wieder fitter ist, in Anführungsstrichen, sage ich mal, als gegen Ende der Regular Season. Ich glaube, gegen die Falcons war es, wo insgesamt 5 Starter ausgefallen sind. Ist dann natürlich nicht so einfach zu kompensieren. Ich denke aber, die 49ers haben das ganz gut hinbekommen. Und mir wäre jetzt auch nicht Angst und Bange gewesen, wenn sie alle gefehlt hätten. Denn man hat ja gesehen, dass es auch ohne die drei geht. Aber es ist natürlich ein enormer Boost nochmal. Vor allem, dass Quan Alexander zurückkehrt. Hätte ich im Leben nicht mit gerechnet. Der hat sich, glaube ich, am 1. November den Brustmuskel gerissen. Da wurde dann spekuliert über eine Ausfallzeit von 6 Monaten. Jetzt sind es knapp 2, 2,5. Ja, das ist einfach beeindruckend. Ne? Ist ähnlich wie bei J.J. Watt, der ja auch schon letztes Wochenende wieder gespielt hat jetzt. Man muss hoffen, dass es dann auch wirklich hält und dass jetzt nicht irgendwie falscher Ehrgeiz ist, dass er dann da irgendwie zu früh zurückkehrt. Aber da denke ich, kann man den Medizinern im Team und um das Team vertrauen. Die Ford ist enorm wichtig. Da gab es ja zahlreiche Statistiken, die gezeigt haben, wie wichtig er für unseren Pass Rush ist. Hat auch, glaube ich, in den wenigen Snaps, die er gespielt hat, irgendwie 6,5 Sacks gehabt in dieser Saison. Und mit seinem Speed von der Edge ist er da einfach nochmal ja, eine andere Matchup-Waffe als all die Spieler, die wir da haben. Ja, und Jacques Guittard auf Safety für Marcel Harris, der es nicht schlecht gemacht hat, meines Erachtens, wird, denke ich, auch nochmal ein Upgrade sein. Und ja, man muss sich wirklich glücklich schätzen, dass es ausgerechnet jetzt zur passenden Zeit dazu gekommen ist, dass da wirklich scheinbar alle fit sind.
Ja, da kann ich dir nur zustimmen, Lars. Also es gab, glaube ich, eine Statistik, wenn Ford, Alexander und Tart zusammen auf dem Feld sind, dann sind das irgendwie... dann hat der gegnerische Quarterback ein Passer-Rating von, ich glaube, 3 von 100, was unfassbar stark ist, also für die Defense. Ich freue mich vor allem, dass Ford wieder da ist. Das bringt einfach ein bisschen mehr Frische in den Pass-Rush bei offensichtlichen Passing-Downs. Ne? Dann haben wir ja da nicht immer dieselben Leute stehen. Und ich möchte wirklich keinen Solomon Thomas mehr an der Edge sehen, wenn ein Pass-Play passiert. Dann möchte ich da gerne wieder einen Ford an der Edge sehen und einen Bosa. Und ich freue mich auch tatsächlich sehr über Tart, weil das Backfield durch ihn doch, denke ich, deutlich mehr Stabilität hat und dass Alexander zurückkommt. Also ich hätte da 100er drauf gesetzt in der Season, dass das nicht passiert. Wie du schon meintest, ich hoffe, der kommt nicht zu früh zurück mit zu viel falschen Vorstellungen, aber da kann man tatsächlich dem Medical Staff wahrscheinlich genug vertrauen. Und vielleicht wird er ja auch mehr geschont. Ich freue mich auf jeden Fall, dass das Trio wieder da ist.
Ja, noch ganz kurz, du sagtest gerade, glaube ich, Passer-Rating 3 von 100. Ich glaube, das war dieses QB-Rating von ESPN.
Ja, genau.
Dieses auf Analytics basierte Rating. Und ja, das ist eine wahnsinnige Statistik. Ne? Und die drei haben aber auch sehr selten, glaube ich, zusammengespielt. Ich weiß nicht, es waren, glaube ich, insgesamt 150 Snaps. Das sind so umgerechnet 2 bis 3 Spiele vielleicht. Was natürlich daran lag, dass Ford auch oft ausgefallen ist und wirklich nur sehr... ja, ich sag mal, situationsbasiert eingesetzt wurde, weil er ja schon seit längerem mit Verletzungen zu kämpfen hat. Ich glaube, jetzt war es eine Oberschenkelverletzung. Die Knieverletzung hat er wahrscheinlich immer noch. Da will er sich ja in der Offseason operieren lassen. Deswegen bin ich da noch ein bisschen verhalten gegenüber eingestellt. Also ich könnte mir vorstellen, dass es dann wie bei den Saints läuft, glaube ich, wo er das letzte Mal dabei war, dass er dann, glaube ich, nach 5 Snaps, oder die gespielt hat, dann wieder raus war und dann wieder der Muskel zugemacht hat. Deswegen mache ich mir da noch keine zu großen Hoffnungen. Aber ich denke, von den dreien, spielerisch auf dem Feld wird es am wichtigsten sein, wenn wir die Forter wieder begrüßen dürfen.
Und sei es nur bei Third Downs und Long oder sowas. Alleine das würde schon unfassbar.
Definitiv, ja.
Ja, dann kommen wir mal kurz zu unserem Featured Spieler heute. Calvin
Witherspoon.
Meiner Meinung nach aber, baut er seit der Verletzung ab. Lars?
Ja, also Schwieriges Thema. Ich glaube, ich weiß jetzt gar nicht, wann er genau zurückgekehrt ist. Man hat ihn dann ja versucht zu schleichen, sage ich mal, wieder ins Line-Up zu bekommen und hat dann erst angefangen, dass er sich so ein bisschen die Snaps teilt mit Emmanuel Mosley. Das sah dann auch ganz in Ordnung aus, hatte dann noch ganz gute Plays dabei. Aber jetzt vor allem letzte Woche gegen die Seahawks war er dann auf jeden Fall die größte Schwachstelle, beziehungsweise hat quasi Brian Schottenheimer ihn als die größte Schwachstelle ausgemacht in der Defense. Das hat man gesehen, er hat immer wieder DK Metcalf gegen ihn gestellt, ein physischer Receiver mit viel Tempo, wo er dann ja große Probleme hatte. Er ist jetzt auch nicht der breitgebauteste Cornerback, sage ich mal. Es hätte vielleicht geholfen, wenn man da Richard Sherman mal auf eine andere Seite gestellt hätte, aber das Thema, glaube ich, brauchen wir nicht anreißen. Der wird, denke ich, links bleiben, jedes Spiel. Und ja, ich bin gespannt. Ne? Also ich gehe ziemlich sicher davon aus, dass Witherspoon nicht starten wird, sondern auf der Bank sitzen wird, beziehungsweise nur vereinzelt Snaps bekommen wird und man dann wieder auf Emmanuel Mosley zurückgreifen wird, der es gegen die Seahawks dann auch ja besser gemacht hat, sage ich mal, als Witherspoon, der wirklich fast jedes Play attackiert wurde und dann noch 2 Touchdowns zugelassen hat, meine ich. Das macht natürlich auch was mit einem Spieler, ne? Wenn du weißt, okay, ich werde hier permanent attackiert, habe keine Antworten und werde dann auch noch auf die Bank gesetzt. Ich weiß nicht, was jetzt wirklich das Schlauste wäre. Man wird ihm wahrscheinlich vielleicht nochmal das Vertrauen geben wollen, um ihn nicht komplett mental zu demoralisieren. Aber ich glaube, vom Spielerischen her wäre es wirklich das Beste, wenn man auch gegen die wirklich starken Receiver der Vikings Emmanuel Mosley spielen lässt. Man kann Witherspoon dann vielleicht immer mal bei Passing Downs reinrotieren lassen, um ihm so ein bisschen das Vertrauen nochmal entgegenzubringen. Aber muss man schauen. Also ich denke, langfristig gesehen wird Witherspoon auch der Starter sein bei uns. Aber für jetzt die nächsten Spiele, denke ich, wird es erstmal Mosley sein, der starten wird.
Ja, so Witherspoon hat ja unfassbar stark in die Season gestartet. Ne? Also wahnsinnig stark gespielt, die ersten paar Spiele, bis er verletzt war. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber er ist dann irgendwie wieder in seine alten Gewohnheiten aus der zweiten Season zurückgefallen. Also, dass er eventuell zu stark auf den Run konzentriert war. Dadurch hat der Receiver dann einfach den Vorsprung bekommen. Mit Metcalf wird das, glaube ich, einfach nur ein wahnsinnig großes Mismatch, was die Seahawks stark ausgenutzt haben. Da war es definitiv gut, dass Mosley reinrotiert wurde. Ja, grundsätzlich finde ich Witherspoon eigentlich ein interessantes Prospect, aber so in der dritten Season muss halt auch einfach eher Prospect zu einem NFL-Spieler halt auch irgendwann mal abgeschlossen sein. Ja, also ich denke, Mosley wäre jetzt in den nächsten Spielen, ich denke, die sicherere Bank. Woran es jetzt liegt, ob es jetzt wirklich eine Kopfsache ist bei Witherspoon, kann ich nicht richtig einschätzen. Vielleicht ist er auch ein bisschen overrated vom Staff. Würde ich schade finden, wenn wir uns von ihm trennen, weil ich ihn immer noch als einen wahnsinnig guten Cornerback-Prospect sehe. Aber wie gesagt, ne, wenn es jetzt nach der dritten Season immer noch so weitergeht, dass er einfach zu inkonstant ist, da muss man halt gucken, wie es weitergeht. Und Mosley hat auch gute Ansätze gezeigt und er hat es meiner Meinung nach auch momentan verdient, auch seine Chance zu bekommen.
Ja, ich denke mal, was beiden, sowohl Mosley als auch Witherspoon helfen wird, ist, dass Tart wieder kommt, weil man sollte nie vergessen, Defense ist auch immer ein bisschen Zusammenspiel zwischen Safeties und Cornerbacks hinten. Und sowohl Ward als auch jetzt Marcel Harris sind jetzt nicht großartig mitdenkende Safeties. Und das ist bei uns eher Tart. Und ich denke mal, das kann Witherspoon wieder so ein bisschen helfen, oder Lars?
Ja, muss man schauen. Ne? Also ich glaube, man hat das jetzt in dieser Saison so ein bisschen gehandhabt, dass beide Safeties, also dass es keinen klaren Safety mehr gibt, der, sag ich mal, mit Sicherheit dieser Single-High-Safety ist, sondern hat es jetzt immer so gehandhabt, dass beide mal abwechselnd auch in der Box aktiv waren, also Ward und Tart, die aber beide für mich auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Saison gespielt haben im Verhältnis dazu, was sie in den letzten Saisons gezeigt haben. Ich glaube, Ward hatte in den ersten 3 Spielen ausgesetzt, wo er diese Handverletzung hatte aus der Offseason. Danach für mich wirklich einer der Überraschungsspieler gewesen bei uns. Ich glaube, PFF hat ihn auch bei einer Grade über 80 gehabt. Sehr, sehr starkes Tackling. Und auch der Kurski Tart hat sehr unaufgeregt gespielt, sehr unauffällig auch und einfach keine Fehler gemacht. Die beiden als Duo zusammen, denke ich, wird für die Stabilität der jungen Cornerbacks auf jeden Fall weiterhelfen. Wie das jetzt genau im Scheme aussieht, da müsste man vielleicht nochmal genauer hinschauen, aber ich denke auch, das wird auf jeden Fall Sicherheit geben, dass man da sein Stammpersonal zurück auf dem Feld hat.
Ja, dann kommen wir doch jetzt ganz kurz mal zu den Seahawks. Also, eins ist klar, die 49ers brauchen einen neuen Namen, und zwar West Coast Cardinals. Seit dem Baltimore-Spiel ist jedes Game erst in der letzten Sekunde entschieden worden. Diesmal auch. Drake Greenlaw konnte Hollister in letzter Sekunde kurz vor der Goal-Line stoppen und man gewann 26-21. Zwei Touchdowns durch Raheem Mostert, einen durch Deebo Samuel, alle wurden erlaufen. Deebo Samuel hatte zusätzlich noch 102 Yards Receiving. Ja, und ansonsten Jimmy relativ sicher 18 von 22 für 285 Yards und ein Sack in der Defense. Ja, Simon, gib du mal deinen Senf dazu.
Ja, also ich finde es wahnsinnig schön zu sehen, dass die Niners knappe Spiele zum Ende hin gewinnen. Das war nicht immer so und gerade das zeigt auch irgendwo den Team Spirit, dass eine Mannschaft einfach bis zum Ende fightet und das Woche für Woche. Und unser Schedule wurde ja auch einfach schwerer zum Ende der Saison, dass wir gegen starke Teams einfach immer bis zum Ende fighten und auch auf den Sieg mitnehmen, egal wie dreckig es nachher wurde. Also gerade im letzten Spiel gegen die Hawks dachte ich, oh fuck, das könnte richtig böse nach hinten losgehen. Zum Glück gab es dann da eine schöne Penalty wegen dem Ablaufen der Play Clock, die uns sehr geholfen hat und dann hat die Defense einfach stark gehalten und ich finde es wahnsinnig gut, wie dieses Team zusammenhält, der Spirit ist einfach vorhanden. Jimmy hat ein wahnsinnig gutes Spiel abgeliefert, auch wenn er keinen Touchdown hatte, hat er wahnsinnig gute Würfe gemacht, 18 von 22 ist ein wahnsinnig guter Wert und dass Raheem Mostert jetzt zum siebten Mal in Folge einen Rushing Touchdown hatte, ist halt auch, ja, kann man auch gut mal erwähnen, das ist einfach stark, was der momentan der Junge abliefert. Also, und Samuel ist auf dem Boden, in der Luft, ist einfach eine Waffe. Den kannst du einsetzen. Also, das war definitiv ein klasse Draftpick. Der passt genau ins Scheme von Shanahan. Also, astrein, finde ich.
Ja, du sagst es, ne? Also, ich hätte es jetzt auch angesprochen, wenn du es jetzt nicht angesprochen hättest. Die Leistung von Garoppolo war mit einer der besten, die ich gesehen habe von ihm in dieser Saison und dementsprechend auch in seiner Karriere. Das war schon wirklich, wirklich gut. Diese Genauigkeit bei den Pässen, auch bei Third Down, das war wirklich fast perfekt. Und ich sag mal, ich glaube, in der zweiten Halbzeit hatte er kein Incompletion. Ich glaube, 7 von 7 Pässen an den Mann gebracht für über 120 Yards. Ich sag mal, so an ihm hätte es nicht gelegen, wenn wir am Ende das Spiel noch aus der Hand gegeben hätten, was ja fast wirklich passiert ist. Ne? Also ich hatte da schon das Drehbuch wieder vor mir. Es hätte eigentlich nicht besser geschrieben werden können. Ne? Wir fahren dahin, dominieren die ganze erste Halbzeit. Führen in Anführungsstrichen nur 13-0, weil ich war schon der Meinung, dass man da ein bisschen mehr hätte draus machen müssen in der ersten Halbzeit aus dieser puren Dominanz, das muss man einfach so sagen. Dass es dann letztendlich auf einen Drive ankommt, auf einen Play, 5 Yards vor unserer Endzone, da hätte man gar nicht sein müssen, sage ich mal, in Anführungsstrichen. Da gab es dann ja auch einige dubiose Penalties, die gegeben wurden oder auch nicht gegeben wurden. Ich will da jetzt gar nicht ins Detail gehen, das wurde, glaube ich, schon ausreichend auf anderen Plattformen diskutiert. Dass es dann am Ende letztendlich für uns gereicht hat, war einfach eine absolute Genugtuung nach diesen ganzen Jahren, die Seahawks uns dominiert haben und auch ja schlimme Niederlagen zugefügt haben, sage ich mal, wo wir dann zum Teil aus dem Conference-Game geflogen sind oder die uns die Playoffs versalzen haben, was auch immer alles dabei war. Spiele, wo sich aktive Spieler von uns schwer verletzt haben und dann ja nicht mehr zurückgefunden haben in die richtige Spur. Ich sag mal, Navarro Bowman zum Beispiel, aber auch andere Spieler. War auf jeden Fall nie ein gutes Pflaster, ne? Das Century Link Field für uns und ich hoffe einfach, dass das jetzt so ein Brustlöser war und für eine neue, ja, für diese neue Dynastie, die wir ja haben mit Kyle Shanahan und John Lynch, einfach auch ja so ein Brustlöser ist, dass man da nicht mehr hinfährt und diese gewisse Angst hat, ne? Ich habe das immer verglichen mit dem HSV, der nach München fährt, da können 11 andere Spieler auf dem Feld stehen und auch ein anderer Trainer. Sobald die ein HSV-Trikot anhaben, gibt es da auf jeden Fall
Haue. Können wir über was anderes reden?
Ich wollte es nur sagen, ne? Und ich hoffe einfach, dass dieses Phänomen jetzt ein Ende gefunden hat. Und ich bin mir auch recht sicher, dass das auch den Spielern, also man hat es jetzt vor allem bei Joe Staley gesehen, der da auch weinend vom Feld gelaufen ist. Das hat denen auch viel bedeutet. Dennoch, glaube ich, hat man auch mit einem gewissen Abstand dann auch richtig reagiert und gesagt, ja, es ist jetzt schön und gut, aber wir müssen uns jetzt auf was Wichtiges fokussieren. Die NFC West ist nicht genug, wurde, glaube ich, danach in der Kabine gesagt. Und das ist, denke ich, auch genau die richtige Marschroute.
Ja, da hast du eine gute Überleitung. Unser Season Review. Die Saison, ja, eine super Saison der 49ers. 49ers Vor der Saison hätte man sich mit 9-7, vielleicht 8-8 zufrieden gegeben. Aber es kam natürlich alles anders, als man gedacht hat. Jimmy hatte eine relativ durchschnittliche Saison, kann man sagen, für einen Quarterback mit 3.978 Yards, 329 von 466 Pässen an den Mann gebracht, 27 Touchdowns bei 13 Interceptions, ein Passer-Rating von 102, aber er hat halt auch das gemacht, was er machen musste und nicht mehr. Raheem Mostert, unser bester Running Back, 772 Yards, 8 Touchdowns, Simon, nicht nur 7. Danach kam Matt Breeder mit 623 Yards, allerdings nur ein Touchdown, und Coleman 544 Yards, 6 Touchdowns. Deebo Samuel ist richtig geile Sache. Er hatte 802 Yards, 3 Touchdowns durch die Luft und dann nochmal 3 Touchdowns am Boden. Aber George Kittle war wieder eindeutig unser bester Passempfänger. Er hatte seine zweite 1000-Yard-Season hintereinander und nochmal 5 Touchdowns. In der Defense, Fred Warner, Tackle-Leader mit 118 Tackles, davon 90 Solo. Und danach kam Dre Greenlaw, was mich echt gewundert hat, mit 92 und davon 64 Solo. Aber er wurde ja auch diese Woche als Player of the Week da ein bisschen belohnt, Dre Greenlaw. Und die meisten Sex hatte diesmal Eric Armstead mit 10, danach Nick Bosa 9 und Defoe mit 1,5. Und ja, Interceptions, Sherman 3 und dann Vaughn Williams 2. Also ich denke mal, Defense und Offense kann man dieses Jahr zufrieden sein. Simon?
Ja, also ich finde definitiv schon. Also gerade so die Anfangs, die ersten Spiele, das war ja ein Gaumenschmaus, der Defense zu gucken. Also man hatte ja zwischenzeitlich das Gefühl, dass der gegnerische Offense gegen uns überhaupt gar keinen Touchdown mehr scoren können. Es gab ja eine Zeit, da hatten wir in 3 Spielen weniger als 12 Punkte kassiert oder so. Ich weiß das gar nicht mehr so genau. Das war so das Spiel gegen die Redskins, gegen die Browns, so der Zeitraum. Ist nachher ein bisschen schwächer geworden, aber es sind ja auch eine Menge Rotationen weggefallen. Spieler in der Defense sind ausgefallen. Mit Hart, Ford, Alexander oder auch Ronald Blair als Spieler, der immer mal in der Rotation reinkam und wahnsinnig gut gespielt hat in den Momenten. Das hat man dann einfach gemerkt. In der Offense, finde ich, hat es einen Moment gebraucht, bis es besser wurde. Die ersten Spiele waren in Ordnung. Aber ich finde, Jimmy ist immer besser in sein Flow reingekommen. Das Laufspiel hat unfassbar gut funktioniert, eigentlich die ganze Saison, mehr oder weniger echt gut. Auch wenn zwischendurch mal die beiden Starting Tackles ausgefallen sind, der Fullback weg war, Kittle hat für ein paar Spiele gefehlt. Es gab immer welche, die dann ihr Spiel gezeigt haben, haben gezeigt, dass sie da sind, haben dem Spiel ihren Stempel aufgedrückt. Also es ist immer jemand eingesprungen. Und für mich ist es einfach so, wenn ich viele der Seahawks zurückdenke, dann muss ich immer an Dre Greenlaw denken. Jetzt im letzten Spiel hat er den Stop gemacht. In dem Spiel, wo wir leider knapp verloren haben, da hat er eine unfassbar geile Interception gefangen, ich glaube in der Overtime, und hat uns damit in die Position gebracht zu gewinnen. Also Dre Greenlaw ist so ein bisschen der Spieler gegen die Seahawks. Und definitiv, wenn man so drüber nachdenkt, ne, ein 5-Runden-Pick, der richtig, richtig gut eingeschlagen hat, finde ich.
Ja, du hast jetzt schon viel gesagt. Ne? Also für mich war es auch so, ne? Die erste Saisonhälfte war so die Saisonhälfte der Defense und in der zweiten Saisonhälfte war es dann so die Offense, die uns dann so ein paar Spiele gewonnen hatte, nachdem die Defense ja sich ein bisschen mit Verletzungssorgen rumplagen musste und auch ein bisschen quasi, sag ich mal, diese Regression zur Mitte eingetreten ist. Es war halt klar, dass das nicht so weitergehen kann wie in den ersten Spielen, weil das war einfach historisch gut, wie die Defense da performt hat. Wir haben Touchdowns gemacht mit der Defense, wir haben enorm viele Interceptions gefangen in der ersten Saisonhälfte, jetzt in der zweiten eben nicht mehr. Und mich hat es nicht unbedingt gewundert, dass man ein bisschen nachlässt am Ende der Saison. War jetzt auch nicht so schlimm. Ich denke, man hat immer noch in den wichtigen Momenten gesehen, dass wozu die Defense in der Lage ist, allen voran eben im letzten Spiel gegen die Seahawks. Aber viel schöner fand ich dann auch zu sehen, dass dieses Team einfach alle möglichen Wege findet, Spiele zu gewinnen. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass du sagst, okay, wenn wir unsere Offense auf dem Feld haben im letzten Drive, dann können wir es eigentlich vergessen. Oder wir wissen, okay, wenn der Gegner jetzt mit dem Drive noch übers Feld gehen kann, mit einem Touchdown, dann haben wir jetzt hier eigentlich verloren, dass man da irgendwie ein schlechtes Gefühl oder so kriegt. Braucht man überhaupt nicht haben. Man hatte immer das Gefühl, dieses Team kann immer noch ja, das Ruder rumreißen. Egal, wie eng das Spiel ist, man hatte immer das Gefühl, dass diese 49ers einfach immer Antworten hatten auf das, was der Gegner ihnen gegeben hat. Und das ist auch eine so eine Sache, die mich sehr, sehr zuversichtlich macht, nicht nur für die Playoffs jetzt, sondern auch für die Zukunft. Man sieht einfach, dass die Spieler den Coaches vertrauen, man sieht, dass sie sich gegenseitig vertrauen. Und da ist einfach was richtig Tolles entstanden, auch das Teamgefüge, so wie ich das wahrnehme, ist einfach nochmal besser geworden. Natürlich, wenn man Erfolg hat, lässt sich das einfach sagen. Aber man hat das Team jetzt ja auch schon in den letzten Jahren verfolgt, hat einfach diesen Weg mitbegleitet bis hin zum Erfolg, wo ich jetzt nicht gedacht hätte, dass es so schnell geht tatsächlich. Wir hatten ja immer gesagt, Brick by Brick, und das kann auch mehrere Jahre dauern, vor allem da die ersten zwei Jahre jetzt nicht so erfolgreich waren. Die Saison kam alles zusammen. Ich denke, viel besser kann eine Saison nicht laufen. Deswegen muss man eben abwarten, wie das jetzt in der Zukunft aussieht. Die 49ers haben jetzt diese Saison wirklich alles, hat alles funktioniert, was funktionieren konnte, sage ich mal einfach so. Und dennoch hat man eben die Spiele, die man verloren hat, außer Atlanta, da wäre es dann aber am Ende auch ein Score nur gewesen, auch nur mit einem Score verloren irgendwo. Sprich, das war einfach fantastisch, auch zum Zugucken, es hat Spaß gemacht. Ich denke, da können wir uns im Großen und Ganzen so gut wie gar nicht beschweren. Ich weiß nicht, Vanni, du hast hier noch zum Beispiel irgendwie Robbie Gould aufgeschrieben, der insgesamt in Anführungsstrichen nur 23 von 31 Field Goals versenkt hat. Da hatten wir im Laufe der Saison immer drüber gesprochen, ne? Wie ist es mit Robbie Gould, mit seinem teuren Vertrag. Und auch da muss man am Ende sagen, ich glaube, er hat jetzt auch den NFC Special Teams Player of the Month Award gewonnen, da er mehrere Game-Winner versenkt hat und auch kein Field Goal mehr verfehlt hat. Am Ende, ich suche ja gerne irgendwo das Haar in der Suppe, aber diese Saison, da möchte ich einfach nicht viel Negatives drüber verlieren.
Ja, ich glaube auch, Robbie hat das auch so ein bisschen gut getan, wie das ganze Team quasi fast auf ihm lag im Spiel. Ich denke mal, das hat ihm auch nochmal einen Schub gegeben, und es hat wirklich geholfen auch, dass Kyle Nelson zurückgekommen ist. Man kann sagen, was man will, aber Kyle Nelson ist der Salon-Snapper. Danach wurde es auch besser für Robbie. Ja, aber kommen wir jetzt mal zu den Playoffs. Ich mache es jetzt mal umgekehrt, wie ich sie aufgeschrieben habe. Seattle hat gestern Nacht Philly rausgeschmissen mit 17-9. Meiner Meinung nach aber auch begünstigt durch einen Dirty Hit von Jadeveon Clowney. Dann die Texans haben zu Hause mit 22-19 in einem richtig schlechten Spiel gewonnen. Und Tennessee, die Überraschung überhaupt, schmeißt den amtierenden Champion mit 20-13 raus. Ja, und dann kam das Team unseres heutigen Gastes, Sascha, und schlägt einfach mal New Orleans. Sag uns mal, wie du die Playoffs bis jetzt gesehen hast, inklusive deiner Mannschaft.
Also bisher, alles, was du bisher gesagt hast, kann ich dir sehr gut zustimmen. Allerdings zu den Texans-Spiel, warum fandest du das schlecht?
Ich fand's langweilig. Also, ich sag mal, die Texans haben nicht das gezeigt, was sie können, und die Bills waren offensiv am Rande ihrer Möglichkeiten.
Da gebe ich dir recht. Aber das, die Aufholjagd von diesen 17-0 auf einmal, nee, 13-0, glaube ich, war es, oder? Auf jeden Fall waren sie zu 0 bis zum dritten Quarter hinten liegen und holen danach auf und gewinnen das Ding. Also, ich fand's ehrlich gesagt ein geiles Spiel. War schön zuzuschauen.
Plus die Overtime, ne?
Ja, ganz genau. Und es gab ja, jetzt waren vier Spiele sind rum und zwei davon gingen in die Overtime.
Ja, ich fand's total klasse zuzusehen. Also ich saß beim Kuppel in der größeren Runde, wir haben das Spiel gesehen, das war unfassbar, was wir für einen Spaß hatten, dieses Spiel einfach neutral schauen zu können. Also
ganz genau.
Hat richtig viel Spaß gemacht, fand ich. Also es dachte mir so nach der Halb, okay, dann ging es irgendwie los, auf einmal stand da 20-0 auf dem Board, dachte ich, was ist denn jetzt passiert? Steht sogar noch 15 Minuten im drittes Quarter. Und ist da ja beim Kickoff ja irgendwie ein Touchdown passiert, der aber keiner war. Aber das war total irre. Also das Spiel hat einfach Spaß gemacht, und wie die Texans zurückgekommen sind. Ich fand das als neutraler Zuschauer einfach klasse.
Ja, ich habe einen Freund, der ist Texans-Fan, der hat auch den deutschen Fanclub dazu gegründet. Und für den habe ich natürlich mitgefiebert, habe mich für ihn auch gefreut, dass sein Team gewonnen hat. Und ich habe noch in unsere Member-WhatsApp-Gruppe reingeschrieben, hoffentlich wird unser Spiel nicht auch so spannend. Und ich war gestern kurz davor, eine Herztablette von meinem Vater zu nehmen. Anscheinend können wir gegen die Saints wohl gewinnen. Und jetzt auch, einfach mal im Verhältnis jetzt auch 2017, das Miracle Game und jetzt das Spiel gestern. Aber es muss anscheinend irgendwie immer so ein Herzschlag-Finale werden.
Oh Mann. Ja, aber das kenne ich, ne? So, ich weiß gar nicht, wie die letzten Niners spielen am Ende das war. Aber in den Playoffs ist das immer nochmal eine andere Nummer, ne?
Genau. Das sage ich auch immer zu vielen Leuten. Ich sage immer, halt die Füße still, Playoffs haben eigene Regeln. Das ist einfach so. Ne? Da strengt sich jeder nochmal mehr an. Die letzte Kraft wird noch mit in die Waagschale reingeworfen. Die Coaches holen nochmal irgendwo verstaubte Spielzüge raus, wo sie denken, ach, vielleicht könnte das noch was werden. Ich sag bloß Titans mit dem Trickspielzug, den sie da versucht haben. Also Playoffs ist einfach die spannendste Zeit mit für die in der Football-Season.
Ja, Lars, du noch deinen Senf?
Ja, zu den Spielen an sich, glaube, hatten wir jetzt so gut wie alles gesagt. Ne? Ich fand es noch sehr erwähnenswert, dass es tatsächlich die Patriots erwischt hat in der Wildcard-Round. Es gab ja jetzt eine Woche lang Spekulationen, wie es aussieht, ob die Patriots wirklich jetzt endgültig in Anführungsstrichen done sind oder ob sie sich wirklich nochmal zusammenreißen können und wie eigentlich die ganzen letzten Jahre in den Playoffs dann doch wieder zu sich finden und ja, dann ihren alten, bekannten Football spielen. Ich habe lange Zeit daran geglaubt, dass es so kommt, wie wir alle dachten. Die Titans, glaube ich, hatten 3-4-mal den Ball und die Möglichkeit beim Stand von 14-13 für sich, das Spiel jetzt endgültig zu entscheiden oder zumindest so davon zu ziehen, dass die Patriots mehr als einen Touchdown mit Extrapunkt brauchen. Das ist nicht passiert, deswegen dachte ich eben bis zum Ende, okay, gleich passiert das, was immer passiert. Tom Brady kriegt den Ball, marschiert übers ganze Feld und die Patriots gewinnen in letzter Sekunde. Dass genau das nicht passiert ist, hat mich irgendwo ein bisschen gefreut natürlich. Das ist endlich mal wieder ein bisschen Abwechslung drin. Aber auch irgendwo so ein bisschen traurig gemacht, dass man jetzt so miterlebt, wie das wahrscheinlich zu Ende geht bei den Patriots. Wie gesagt, ich bin kein großer Tom Brady-Fan. Dennoch muss man da respektieren, was die da über die letzten 20 Jahre sind es ja mittlerweile, glaube ich, abgerissen haben. Und deswegen, dieser ganze Helm und dieser ganze Spott finde ich ein bisschen unangebracht. So ein kleines Schmunzeln konnte ich mir auch nicht verkneifen, bin ich ganz ehrlich, aber alles andere fand ich ein bisschen drüber. Ja, und zu den sonstigen Spielen hattet ihr jetzt, wie gesagt, glaube ich, alles gesagt. Zum Seahawks-Eagles-Spiel möchte ich eigentlich gar nicht viel sagen. Das fand ich grässlich. Das war zum Teil, ich weiß nicht, irgendwer hat das in unserer Gruppe geschrieben, das sah zum Teil aus wie ein Preseason-Spiel. Ich glaube, so viele Backups, wie bei den Eagles auf dem Feld standen, gab es auch zuletzt in der Preseason. Und auch so, also da waren ja so viele Penalties dabei auf beiden Seiten. Und das finde ich vor allem für die Seahawks ein bisschen beängstigend, die über 120, 30 Yards Penalties hatten. Das darf dir nicht passieren, aber auch die Eagles, ne? Die hatten im eigenen Stadion so viele False-Start-Penalties, Illegal Shift oder was auch immer. Das war einfach insgesamt von der Qualität her kein gutes Spiel. Dass jetzt eins von beiden Teams in dem Divisional Round spielen darf, ja, ist jetzt eben so, muss ich, glaube ich, die gesamte NFC irgendwie vorwerfen lassen, dass man die beiden Teams in den Playoffs hat kommen lassen. Ich glaube, man weiß es ja, ich halte von den Seahawks in dieser Saison sowieso ohnehin nicht so viel, abgesehen von Russell Wilson, aber wer weiß, vielleicht werden es ja die Packers schaffen, die Seahawks-Saison zu beenden.
Was ich noch ganz, ganz cool finde, was die Patriots angeht. Also ich bin tatsächlich mal froh, dass mal jemand die Patriots in den Playoffs mal schlagen konnte. Das ist einfach mal eine schöne Genugtuung, weil ich ein paar Leute in meinem Freundeskreis habe, die einfach mir damit unfassbar auf die Nerven gegangen sind die letzten Jahre. Aber ich finde es tatsächlich ganz interessant, wie viele Leute geschrieben haben, verdammt, jetzt können wir ja gar nicht den Brady Garoppolo Ball sehen. Und dann dachte ich so, ja okay, aber erstmal müssen wir ja auch in den Super Bowl kommen, ne? Also, aber die Möglichkeit ist damit halt schon mal eliminiert, das stimmt.
Also, was ich interessanter finde, also machen wir jetzt erstmal kurz die AFC. In der AFC, die Divisional-Spiele sind einmal Tennessee bei den Ravens und Texans bei den Chiefs. Das ist ja relativ eindeutig, würde ich sagen. Also, wenn Ravens und Chiefs das nicht gewinnen, dann läuft da irgendwas schief. Aber was ich interessant finde, in der NFC, du hast zwei Duelle NFC West gegen NFC Nord in beiden Spielen. Und ich denke mal, für Seattle sollte in Green Bay Schluss sein. Sascha, ich weiß nicht, du bist wahrscheinlich auch öfter mal in Minnesota gewesen, als das noch nicht überdacht war. Und bei euch ist es ja nicht viel wärmer als bei den Packers.
Wo ich das letzte Mal drüben war und auch mein erstes Mal übrigens, das war 2016, da hatte ich minus 32 Grad. Ich war froh, dass das Stadion geschlossen war.
Ja, und bei den Packers ganz ist genau. Es ja nicht viel
also,
wärmer.
Lambeau Field, die Jahreszeit, kein Spaß. Ne? Also selbst die Fans, meine, das sind ja wirklich, auch da gibt es ja diese Hardcore-Fans, die sich dann mit Fett einreiben und dann trotzdem oben ohne da im Stadion stehen, bei minus 10, minus 12 oder noch kälter. Ich sag dir ganz ehrlich, meins wäre es ja nicht, ne?
Ja, deswegen, also ich denke mal für die Seattle. Dann kommen wir jetzt zu dem anderen Spiel, das es noch in der
Division gibt. Du meinst euer letztes?
Sascha, stell erstmal euren Fanclub und dich mal so ein bisschen
okay,
vor.
Okay, ich bin der Sascha Blaufelder, ich bin 33 Jahre jung, bin der Gründer oder Mitbegründer der Minnesota Vikings Fans Germany e.V. Wir haben uns im Jahr 2017 gegründet, haben mittlerweile über 380 Mitglieder. Ja, und sind eigentlich stetig mit am Wachsen. Ne? Also auch die Community sind wir mittlerweile über 1800 Leute in der Facebook-Gruppe. Also ist eine schöne Entwicklung, die wir da haben. Und das Schöne dabei ist, es fühlt sich nicht an wie ein Verein, sondern mehr wie eine große Familie. Ich meine, das brauche ich euch nicht erzählen, das ist bei euch ähnlich, aber oder wahrscheinlich sogar genauso. Aber das ist was, wo ich mittlerweile sehr, sehr stolz darauf bin, dass wir da wirklich so eine mega coole Community in Deutschland aufgebaut haben.
Ja, das kann ich nur bestätigen, das ist bei uns ähnlich. Also es fühlt sich in der Gruppe einfach größtenteils nicht an wie ein Verein. Bei uns ist es ja kein Verein, ne? Wir sind ja mehr oder weniger in Chapter aufgeteilt.
Genau.
Aber es bringt einfach wahnsinnig viel Spaß, sich während der Spiele einfach auszutauschen. Manchmal wird es auch ein bisschen kritisch, manchmal fallen auch mal das ein oder andere Wort, aber in der Familie passiert das nicht. Ne? Also im Großen und Ganzen bringt es einfach Spaß, so mit Gleichgesinnten zu reden. Echt eine schöne Sache.
Ja, bin ich vollkommen bei dir.
Ja, kommen wir dann jetzt mal zum Minnesota gegen die 49ers Spiel. Der Rekord zwischen beiden Teams ist ausgeglichen, 23-23-1, das heißt, wer jetzt am Samstag gewinnt, der geht auch in Führung in diesem Rekord. Das letzte Match haben die 49ers mit 16-24 verloren. 2018 waren die Vikings noch 8-7-1, waren aber Zweiter der NFC North. Dieses Jahr sind sie wieder Zweiter der NFC North geworden am Ende mit 10-6. Meine These, für die Vikings ist die Saison noch kein Must-Win, aber für Mr. 84 Millionen Kirk, you like that Cousins, ist das eine Must-Win-Season. Weil ansonsten hat er euch richtig ausgezogen.
Ich sag dir ganz ehrlich, ich finde dieses Kirk Cousins-Gebäsche, was auch teilweise selbst in unseren Reihen stattfindet, finde ich nicht wirklich gerechtfertigt. Ne? Er verdient nicht mehr, also er ist noch bei Weitem kein Quarterback, der diese Höchstzahlen verdient, die er noch verdienen könnte. Und die Saison und auch letzte hat er doch bisher abgeliefert, was er soll. 3603 Yards, ein QB-Rating von 107, 26 Touchdowns. Also ich kann mich über Kirk Cousins bisher nicht beschweren. Wir stehen in den Playoffs, gegen die Saints gewonnen. Und was jetzt gegen die 49ers passiert, das werden wir am Samstag erleben.
Ja, also ich sehe das tatsächlich ähnlich wie du. Also ich finde auch, er wird oft schlechter gemacht, als er ist. Ich finde, er spielt ordentlich, er spielt nicht überragend, aber ich finde, das ist ein Quarterback, der eure Offense leiten kann. Und wenn wir mal die Monday Night Spiele raus, Season gespielt, also da kann man sich auch nicht so groß beschweren. Und ich weiß nicht, welche Season ist das jetzt mit ihm? Die zweite?
Zweite.
Also kommt noch eine dritte hinterher, ne?
Ganz genau.
Genau, also ich meine, wenn es dieses Jahr nichts wird, dann habt ihr immer noch eine Chance nächstes Jahr gegen uns. Von daher, nein, ich denke, ihr könnt froh sein, dass ihr mit Cousins zu haben, weil er einfach wirklich meiner Meinung nach eure Offense wirklich ganz gut ergänzt.
Finde ich eben auch. Also er hat seit Jahren konstante Leistungen. Ich möchte Case Keenum nicht schlecht reden, aber er ist einfach kein Quarterback, den du auf Dauer halten kannst, mit dem du auch wirklich sagen kannst, okay, wir haben mit dir einen Super Bowl-fähigen Quarterback. Bin ich eben nicht der Meinung, darum bin ich froh, dass wir uns für Kirk Cousins entschieden haben. Ja, im Jahr 2017, wo er gekommen ist, oder wo sich da 17, 18 das entschieden hat, dass er jetzt zu uns kommt. Es war eine Stange Geld, es ist eine Stange Geld. Aber wie gesagt, er ist immer noch nicht der höchstbezahlteste Quarterback der Liga. Und er bringt trotzdem sehr konstante Leistungen. Letztes Jahr über 4.000 Yards, dieses Jahr 3.600 Yards. Was will man mehr? Also ganz ehrlich.
Ja, also ich würde jetzt gerne was anderes sagen, damit man hier mal ein bisschen eine Streitkultur oder sowas aufbauen und diskutieren kann. Aber ich bin da tatsächlich genau bei euch. Ne? Ich finde Kirk Cousins jetzt mal abgesehen, du hast es gesagt, Simon, von den Monday Night Games und überhaupt diese Erzählweise über Kirk Cousins ist halt, nachdem er diesen Vertrag bekommen hat, finde ich deutlich kritischer als bei anderen Quarterbacks. Dass er dann in so wichtigen Spielen, ich glaube, es gibt auch eine Statistik, dass er gegen Winning-Teams nicht so gut aussieht. So what, ne? Also ich sag mal so, wenn du jetzt dann in die Playoffs kommst, bei den Saints gewinnst, gibt es eigentlich keine bessere Antwort auf diese Frage. Ne? Es hat jetzt auch letzte Saison immer mal wieder Spiele gegeben, wo man gesagt hat, okay, vielleicht kann er mehr machen, aber insgesamt fand ich auch die letzte Saison insgesamt bei den Vikings ist da einiges mehr schiefgelaufen als eben nur Kirk Cousins. Und wenn man sich jetzt auch mal die Advanced Stats anguckt, er hat hier, glaube ich, eine PFF-Grade von über 84. Vergleicht man das mal mit Jimmy Garoppolo, der hat eine von 78. Auch die Interceptions, ich glaube, da hat Garoppolo doppelt so viele Interceptions geworfen wie Cousins. Ich denke, vom Spielertyp her kann man die beiden sogar ganz gut vergleichen. Ist ja auch kein Wunder, dass Kyle Shanahan zunächst auch mit Kirk Cousins in Verbindung gebracht wurde, als er in San Francisco angefangen hat, hat er auch mit ihm zusammengearbeitet in Washington. Also ich denke, was so das kurze und das mittlere Spiel angeht, ähneln sich die beiden sehr. Was das Pocket-Verhalten angeht, sind einfach sehr akkurate Quarterbacks. Deswegen bin ich mal gespannt, wie man das Spiel da am Ende angeht, weil sich ja quasi beide Defenses auf den Quarterback einstellen, den sie aus dem Training ganz gut kennen, der jetzt nicht viel außerhalb der Pocket macht, sondern ja wirklich viel, sage ich mal, hinter der O-Line stehen bleibt, beziehungsweise an der Center spielt und dann Play-Action-Spielzüge aufzieht, nicht oft selber läuft, sondern da in der Hinsicht ein bisschen berechenbarer ist, aber eben auch sehr akkurat ist, wodurch auch viel auf die Coverage ankommt. Und insgesamt, nochmal zu deiner Aussage zurückzukommen, Wanni, ich finde, ich hatte erst, sage ich mal, gehofft, dass wir eben nicht auf die Seahawks treffen in der Divisional Round, aus ja, diversen Gründen eben, weil die Spiele in den letzten Jahren nicht so erfolgreich für uns liefen. Aber je länger ich mir so die Matchups angucke gegen die Vikings, kann ich mir wirklich sehr gut vorstellen, dass das auch ein sehr, sehr, sehr unangenehmer Gegner wird. Die haben ein Team, sage ich mal, wo wenige Positionen nicht mit mir bekannten oder überhaupt, ja, sage ich mal, NFL-weit bekannten Spielern besetzt sind. Das sind alles entweder junge, gute Talente oder eben auch Veterans, die in der NFL schon was erreicht haben. Ich denke, jetzt auch wo sie wirklich in der Divisional Round stehen und bei den Saints gewonnen haben, was ja dieses Jahr auch, ich glaube, bis auf die 49ers, ich weiß gar nicht, wer da noch gewonnen hat, so gut wie niemand geschafft hat, ist das einfach eine tolle Leistung. Und ich denke, wenn man jetzt eben unter den besten vier Teams steht, steht man da auch zurecht. Und mit denen ist auf jeden Fall zu rechnen. Also ich erwarte da wirklich ein ganz enges Spiel von zwei, ja, wirklich sehr, sehr gut individuell besetzten Teams. Und ich glaube nicht, so wie es jetzt überall, oder nicht überall, aber schon, wie ich es ein paar Mal gelesen habe, ich glaube nicht, dass die Vikings für die 49ers ein sehr dankbarer Gegner sein werden, im Gegenteil.
Das sehe ich auch so.
Ja, also erstmal, wie ihr wisst, ist die These nie Gebäsche gemeint, sondern immer absichtlich provokant, damit ihr was zu reden habt. Aber davon mal abgesehen, ich muss dazu sagen, dadurch, dass mein Neffe auch ein Vikings-Fan ist, kenne ich mich bei den Vikings nach den 49ers noch mit am besten aus. Man hört es halt öfter mal, wenn man mit seinem Neffen redet. Und ich finde halt, die Vikings sind ein totales Spiegelbild von unserem Team. Und zwar eine starke Defense und die Offense ist stark auf auf dem Run-Game mit guten Wide Receivern ausgelegt, wobei das Run-Game den Quarterback auch entlastet, genauso wie bei uns. Deswegen, im Grunde spielen wir quasi gegen die Vikings. Von daher gebe ich dir recht, Lars, das wird nicht so einfach, aber mal davon abgesehen, dass das Defense-Scheme ein bisschen anders ist als unser Defense-Scheme, sollte man aber auch in der Lage sein, die Stärken und Schwächen zu kennen, kommen wir mal zu euren Spielern. Die Offense, Kirk Cousins, Stephon Diggs, Kyle Rudolph, Dalvin Cook, Adam Thielen, um da mal einige hervorzuheben, aber die Defense, Everson Griffin, Danielle Hunter, Xavier Rhodes, Andrew Sandejo, Harrison Smith und Anthony Barr. Also ihr seid jetzt nicht so schlecht bestückt, Sascha.
Nö, überhaupt nicht. Also ich muss dir ganz ehrlich sagen, wir haben seit Jahren mal wieder ein sehr, sehr vollkommenes Team. Und wir stehen jetzt bis auf letztes Jahr eigentlich immer mit in den Playoffs mit dabei. Das Einzige, was uns immer noch fehlt, ist dieser blöde fucking Ring. Und ich würde es so gerne erleben, dass wir das dieses Jahr schaffen, ehrlich. Diese Fanbase hat schon viel leiden müssen. Und die würden es sehr, sehr verdienen, die Vikings mal in einem Super Bowl zu erleben und den auch endlich mal zu gewinnen. Du hast recht, wir sind stark besetzt. Sei es mit Veterans, sei es mit Rookies. David Cook hat jetzt auch seine dritte Saison. Ja, die dritte Saison ist das jetzt. Überragender Spieler, jetzt mal ganz ehrlich. Also über 1100 Rushing Yards. Und nochmal über 500 durch die Luft. Also der Typ kann ja nicht nur laufen, sondern auch noch bei dem Ball fangen. Das haben ja manche Receiver in der Liga nicht.
Ja, frag mal die Eagles, ne? ja, ich weiß nicht, Cook war, glaube ich, letztes Jahr, ich weiß das gar nicht mehr so genau, aber ich finde, der ist ein Running Back, der einen unfassbar coolen Laufstil hat, finde ich. Ich habe jetzt aber in einem anderen Podcast gehört, dass der auch relativ oft fummeln soll. Ich bin da überhaupt nicht im Bild, weil ich euch nicht so verfolge. Stimmt das, dass er fummelanfällig ist, oder hat er der ja einfach ein bisschen Quatsch geredet?
Würde ich jetzt mal ein bisschen als Quatsch behaupten, ganz ehrlich.
Ja, meinte irgendwie sowas von wegen, wenn er drauf könnte, würde er drauf. Ich dachte mir das auch schon so. Ich meine, wenn man sich die Namen durchliest, bei euch in der Offensive, Cousins, Diggs, Thielen und Cook und auch Rudolph als Tight End, das ist ja im Passing-Game, sind das ja Waffen, die ihresgleichen suchen, ne? Und wenn du dann noch Cook und Rudolph hast fürs Laufspiel, also der ist ja nicht nur im Passing-Game, ein relativ guter Run-Blocker, dann bist du ja einfach relativ vielseitig aufgestellt. Das wird echt ein Problem, die Offense in den Griff zu kriegen. Also ich habe da schon Respekt vor, muss ich sagen.
Ja, ich denke auch, dass es in dem Spiel relativ viel auf das Coaching ankommen wird und auch das Play-Calling. Mike Zimmer ist da ja auch für bekannt, ein bisschen konservativer an die Sachen ranzugehen, sage ich mal. Weshalb Dalvin Cook auch nicht viele Läufe bekommt. Ich glaube, gestern waren es auch wieder an die 30, was ja nicht schlecht sein muss, wenn es funktioniert. Aber wenn du halt zu lange daran festhältst, dann ja, kann das auch mal schnell nach hinten losgehen. Ich sag mal, gestern bei den Seahawks zum Beispiel wäre es vielleicht keine schlechte Idee gewesen, ein bisschen öfter Passspielzüge zu callen und nicht dauernd mit Marshawn Lynch in eine volle Box zu laufen. Dann hätte man das Spiel vielleicht auch schon ein bisschen früher entscheiden können. Und das Problem sehe ich bei den Vikings halt auch manchmal, ne? Also ich finde, Kirk Cousins ist vor allem, was Play-Action-Spielzüge angeht, ein sehr, sehr starker Quarterback. Du hast mit Adam Thielen und Stephon Diggs zwei Receiver, die ja das Feld einerseits strecken können, aber mit Adam Thielen auch meines Erachtens einen sehr guten Possession-Receiver, den du auch mal an die Sticks laufen lassen kannst, da eine Out laufen lässt oder sowas, der dann auch im 1 gegen 1 mal ein Matchup gewinnt und den Ball festhält. Deswegen, ich habe ein bisschen in Anführungsstrichen Angst davor, dass Mike Zimmer das jetzt auch mal langsam erkennt und das auch gegen unsere Defense dann ausnutzt, dass man da eben solche Stärken hat. Und ja, da wird es dann eben wichtig sein, wie sich unser Pass Rush gegen die O-Line der Vikings zeigt, wo dann natürlich auch wieder eine Rolle spielt, ob die Ford spielen kann, wie fit ist er wirklich. Das sind alles spannende Fragen, die man sich da stellen muss. Wobei ich auch glaube, dass eben ein Quarterback wie Kirk Cousins, der eben, was das angeht, Jimmy Garoppolo meines Erachtens relativ ähnlich ist, nicht der mobilste ist, sodass da unser Pass Rush, der ja, wie wir gesehen haben, gegen bewegliche Quarterbacks, sei es Kyler Murray oder eben Russell Wilson, erhebliche Probleme hatte, den zu Boden zu bringen. Ich denke, da sollte ein gewisser Vorteil bestehen. Andererseits hat man ja auch gesehen, wie man das lösen kann. Ich glaube, die Rams haben es perfekt vorgemacht, dass du mit Rollouts oder mit schnellen Pässen, mit einem quicken Release, ja, auch unseren Pass Rush ein bisschen eliminieren kannst. Ich bin gespannt, wie die Vikings das handhaben werden. Und ich würde ihnen raten, sage ich mal, Dalvin Cook nicht zu verbrennen und nicht 25 Mal versuchen zu laufen, weil ich denke, auch mit der Rückkehr von Alexander wird man den Lauf ganz gut in den Griff bekommen. Ich bin der Meinung, dass die Vikings besser daran wären, ja, pass-heavy, sage ich mal, zu gehen und so auch versuchen, möglicherweise irgendwie Mosley oder Witherspoon, wenn er spielt, zu attackieren oder eben über die Mitte, über die Linebacker.
Also bin ich persönlich wirklich bei dir. Mir ist das Laufspiel, also Laufspiel ist verdammt wichtig. Da brauchen wir uns nicht drüber streiten. Das ist einfach so. Nur wenn du ein gelungenes Laufspiel hast, kannst du den Gegner auch ein bisschen in die Irre führen und sagen, okay, laufen sie jetzt wieder oder kommt jetzt doch mal wieder ein Pass. Also du brauchst beides, um eine starke Offense auf dem Platz zu haben. Und mir persönlich ist Kirk Cousins in den langen Bällen einfach zu unsicher und ich finde es auch schade, dass es nicht öfters einfach mal probiert wird. Ne? Gestern hat man es wieder gesehen, der lange Pass auf Adam Thielen. Ja, du hast dann ein Receiver-Duo mit Adam Thielen und Stephon Diggs. Du musst die auch füttern. Ne? Also, die haben halt auch noch den Speed drauf. Und da bin ich manchmal etwas traurig drüber, dass wir da in der Offense nicht mal ein bisschen experimenteller sind. Aber das ist ja das, was du gerade schon gemeint hast. Mike Zimmer ist ja trotzdem ein sehr konservativer Coach. Ist auch gut so. Also gerade was Defense betrifft, bin ich da sehr, sehr froh, dass er noch selber die ganzen Calls macht. Und ja, wird einfach ein spannendes Spiel.
Ja, du hast gerade schon angesprochen. Ja. Also die Defense bei den Vikings, da war ich gestern sehr beeindruckt, muss ich sagen. Also ich hatte gedacht, dass es ein Shootout wird, ähnlich den wir erlebt haben mit der ESPN Superdome, mit den 49ers, bei den Saints, wo ich eigentlich dachte, dass wenn die Vikings wirklich eine Chance haben, dass sie dann eben immer gleichziehen müssen mit Breeze und der Offense. Aber das Gegenteil war ja der Fall. Ne? Ich fand, in der ersten Halbzeit haben die Vikings das Spiel dominiert, hätten, ähnlich wie die 49ers bei den Seahawks letzte Woche, eigentlich zur Halbzeit schon höher führen müssen. Dieser Fumble, glaube ich, war ein bisschen ungünstig. Und auch sonst, glaube ich, waren ein, zwei unglückliche Spielzüge dabei, wo man durchaus hätte höher führen können. Ich glaube also, die Yards-Zahlen zur Halbzeit sprachen da eigentlich ziemlich deutlich für die Vikings. Das hat das Ergebnis nicht gerade hergegeben. Und wie gesagt, also zur Defense nochmal, da fand ich gestern eben sehr interessant, wie es gehandhabt wurde, dass die eigentlichen Edge-Rusher mit Everson Griffen und Danielle Hunter, die ja auch von der Edge wirklich eigentlich fantastische Spieler sind, wie man die beiden in die Interior-D-Line gestellt hat und dann da versucht hat, über die Mitte eben Pressure auf Breeze zu bekommen. Ne? Das war halt
und das hat auch noch funktioniert.
Eben, genau. Ne? Und das war halt das, was bei den 49ers ein bisschen gefehlt hat. Da wurde vorm Spiel gegen die Saints gesagt, ja, mit dem Pass Rush gegen den unbeweglichen oder eher unbeweglicheren Breeze, sage ich mal, wird das ein ganz anderes Spiel werden. Genau das war es nicht. Die zwei wirklich starken Tackles der Saints hatten über lange Zeit unsere Edge Rusher im Griff. Über die Mitte haben wir wenig Druck bekommen und siehe da, Drew Breeze wirft 5 Touchdowns und fast 400 Yards. Das haben die Vikings wirklich hervorragend gelöst. Ich bin gespannt, ob sie das gegen die Niners ähnlich versuchen werden. Denn da ist die Gefahr, dass man dann eben über dieses Outside-Zone-Scheme, was die 49ers ja oft präferieren, dass man da dann eben irgendwie über Outside-Runs oder über Play-Action-Rollouts geschlagen wird. Ich denke, es ist auch, ich denke, Griffen und Hunter sind auch eben so stark genug, um auch mit Lynchy oder Staley, das ist ja unsere Left- und Right-Tackle, vor Probleme zu stellen. Deswegen freue ich mich einfach, was sich da für Matchups ergeben. Noch ein interessantes Matchup, was ich gesehen hatte, Anthony Harris gegen George Kittle. Die Vikings sind gegen Titans mit, glaube ich, das stärkste Team, haben da ein Passer-Rating von 60, noch was zugelassen. Eben sehr stark gegen Titans. Und ja, da muss man eben gespannt sein. Ne? Ich denke, mit Anthony Harris und Harrison Smith hat man da zwei wirklich physisch starke Safeties, die auch und George Kittle, der ja in den letzten Wochen eigentlich alles überrannt hat, was ihm in den Weg kam, auch vor Probleme stellen können. Auch da bin ich gespannt, was das für ein Matchup wird, ob er sich da auch da durchsetzen kann, weil ich denke, wenn du gegen das Team spielst, was am stärksten gegen die Titans ist, ist das auch nochmal für ihn eine schwierigere Aufgabe. Also da gibt es so einige Sachen in dem Spiel, die man im Auge behalten muss. Ich freue mich einfach auf das Spiel und muss sagen, dass ich mir für jetzt diese Divisional Round eigentlich kein wirklich spannenderes Spiel hätte vorstellen können. Also ich glaube, gegen die Eagles wäre es für die 49ers einfacher gewesen, bin ich ganz ehrlich.
Definitiv.
Und gegen die Seahawks wäre es halt dann wieder ein Divisional-Matchup gewesen, was dann quasi von der Mentalität her auch nicht unbedingt das gewesen wäre, was die 49ers hätten gebrauchen können. Also ich sag mal so, vom taktischen, vom spielerischen ist es wirklich ein Spiel, worauf man sich ja doch sehr, sehr freuen kann, denke ich.
Ja. Was ich auf jeden Fall für die 49ers als Vorteil sehe, ist, dass ihr eben über die Außenseiten sehr, sehr stark seid. Und je nachdem, wie es jetzt auch mit Chevy Rhodes rausgeht, der hat sich ja gestern doch mehrmals schon an die Schulter gefasst. Ich bin ja der Meinung, es war das Schlüsselbein. Ich habe noch keine Infos darüber, ob er wirklich jetzt schwerer verletzt ist oder was überhaupt genau war mit seiner Schulter oder eben Schlüsselbein. Aber dadurch, dass wir eben auf der Corner-Position aktuell Mike Hughes ist auf, dem Injury Report. Rhodes ist verletzt und dann wird es in der Tiefe schon ziemlich dünn auf unserer Cornerback-Position. Ne? Also ich glaube, das ist für euch auf jeden Fall ein guter Vorteil.
Ich denke mal, dass das wichtigste Matchup neben den Spielern wird am Sonntag das Matchup zwischen Mike Zimmer und Kyle Shanahan. Weil gestern wurde im Game Pass von den Kommentatoren, ich weiß jetzt nicht, wer das kommentiert hat, ich glaube, das war sogar Tony Rowe, der gesagt hat, beide Teams spielen Outside-Zone-Scheme und Zimmer spielt das ja eher konservativ und Kyle Shanahan packt auch gerne mal die Trickkiste aus. Also ich denke mal, da wird noch das interessanteste Matchup zwischen den beiden.
Das kann gut, sehr gut möglich werden, ja. Wie gesagt, Playoffs ist alles möglich.
Ja, ich wollte jetzt eigentlich zu den Keys to Victory kommen. Habe ich auch schon geredet gerade eben. Deswegen kürzen wir das jetzt ein bisschen ab. Wir machen jetzt mal die Tipps. Die machen wir diese Woche aber etwas anders. Wir tippen erst das 49ers-Vikings-Spiel mit Punkten und danach tippen wir die anderen drei Spiele mit Tendenzen. Sascha, als Gast darfst du anfangen zu tippen.
Das ist was, ich hasse das mit auf Punkte tippen. Bin ich so schlecht drin. Ich kann mich da sehr, sehr gut verzetteln. So, pass auf. Ich sag dir, das wird ein Low-Score-Game. Also ich glaube nicht, dass äußerst viele Punkte laufen. Ich sag, wir gewinnen mit 24-18.
Simon? Ich muss jetzt rechnen. Ich wollte jetzt 24. Und als du den 18 meinst, musste ich kurz... Ich wäre jetzt bei 24-17.
Lars?
Ja, ich bin mir nicht ganz sicher. Also jedes Mal, wenn ich hier irgendwie von einem Low-Scoring-Game oder einem High-Scoring-Game geredet habe, irgendwie was Gegenteil passiert. Deswegen, ja, also ich denke tatsächlich, dass so wie jetzt die Saison gelaufen ist, dass ich da zu den 49ers tendiere in diesem Spiel. Ich denke, der Heimvorteil wird ja auch eine Rolle spielen. Jetzt das erste Playoff-Game im Levi's Stadium. Das Stadion wird voll sein. Man hat ja auch in den letzten Spielen gesehen, dass es auch ziemlich laut sein kann dann tatsächlich mal, wenn dann auch mal Leute da sind und das Team Erfolg hat. Deswegen gehe ich von einem One-Score-Game aus, sage ich mal, 49ers gewinnen 27-20.
So, ich bin jetzt mal ein bisschen offensiver als Simon. Ich sage 24-21. Dieser Tipp hat uns schon gut durch die Saison gebracht. Ja, dann kommen wir jetzt zu den anderen Spielen. Fangen wir in der AFC Ravens, Tennessee Ravens at Tennessee Titans at Baltimore Ravens, so rum. Hier tippen wir nur die Tendenz. Sascha, deine Tendenz?
Ravens, ganz klar.
Simon?
Ich werde hier wahrscheinlich einfach mal für den
Underdog.
Ich glaube, Tannehill hat gerade einen wahnsinnig guten Lauf.
Ich glaube, die Titans machen es.
Also, einmal Titans, einmal Ravens, Lars.
Ja, also ich weiß, es ist langweilig, aber ich habe jetzt auch die Titans gesehen und ich muss wirklich sagen, ich fand die nicht überragend. Derrick Henry hat ein tolles Spiel gemacht, auch wenn man sich den Boxscore anguckt, aber auch da galt das Gleiche, wie ich schon bei den Seahawks gesagt hätte. Hätte man ein bisschen mehr sich auf den Pass verlassen, dann glaube ich, hätte man das Spiel auch schon früher entscheiden können. Wenn sie gegen die Ravens den meines Erachtens Fehler begehen, wieder so run-heavy zu spielen, denke ich, wird das eine sehr eindeutige Sache für die Ravens. Vielleicht traut man Tannehill oder traut Mike Vrabel Tannehill auch mehr zu. Und ansonsten denke ich, wird das ziemlich eindeutig für die Ravens.
Ja, ich tippe auch für die Ravens und damit ist Simon unser Lohn.
Ja, das war aber zu erwarten.
Ja, dann kommen wir jetzt zum zweiten AFC-Spiel. Houston Texans at Kansas City Chiefs. Diesmal darf Lars anfangen.
Ja, da bin ich gespannt, wie die Texans ins Spiel starten. Wenn das wieder so wird wie gegen die Bills, denke ich, wird das deutlich auch für die Chiefs ausgehen, weil ich glaube, wenn die Texans wieder so schwach beginnen, da wird man nicht nur 16-0 hinten liegen, sondern wahrscheinlich gehen die Chiefs auch schon deutlich höher. Aber Deshaun Watson sollte man auf jeden Fall nie abschreiben. Ich glaube, das Spiel in der Regular Season zwischen den beiden Teams war auch sehr, sehr sehenswert. Ich glaube, es haben die Chiefs knapp gewonnen. Ja, da würde ich mich mal ein bisschen weiter aus dem Fenster lehnen und sage, die Texans schaffen den Upset und gewinnen.
Jo, Sascha?
Ich würde gerne mit Lars mitgehen, aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, Mahomes ist zu, es fehlt mir das richtige Wort, zu undurchsichtig, dass man rausschauen kann, wie spielt er gegen die Texans. Ich würde es den Texans gönnen, aber die Chiefs auf den Seed, wo sie sind, glaube ich, dass die gewinnen. Ich bleibe bei den Chiefs.
Okay, Simon.
Ja, ich sehe auch die Chiefs vorne. Ich glaube, das könnte ein wahnsinnig interessantes Spiel. Aber ich muss da einfach zu meinem Draft-Crush stehen und deswegen denke ich, dass die Chiefs das machen.
Ja, okay. Ich sag auch, dass die Chiefs das machen und dann ist Lars jetzt hier unser. Dann kommen wir jetzt zum letzten Spiel, weil das 49er-Spiel haben wir ja schon getippt. Kommen wir jetzt zum Spiel Seattle Seahawks at Green Bay Packers und Simon, du darfst diesmal anfangen.
Puh, ich glaube, das machen die Packers. Die Seahawks haben mich tatsächlich diese Saison bis auf Wilson sich ähnlich wie Lars. Deswegen baue ich da jetzt auf die Packers.
Ja, Lars?
Ja, ich hatte heute tatsächlich eine interessante Statistik gelesen, dass die Packers, wenn man sich die Advanced Stats anguckt, also unter anderem DVOA, tatsächlich noch hinter den Seahawks liegen. Also ich glaube, in der Historie sind die Packers das in Anführungszeichen schlechteste 13-3-Team jetzt gesehen an, oder ist gemessen so. an diesen Advanced Stats. Ja, also das ist natürlich sehr, sehr, sehr subjektiv, aber ich bin da schon seit Wochen der Meinung, dass die Packers einfach deutlich über ihren Möglichkeiten spielen. Das wurde dann auch bestätigt in dem Spiel gegen die 49ers, was wir da gesehen haben. Gab einen ziemlich deutlichen Sieg. Ich denke tatsächlich, dass Aaron Rodgers, aber diese Seattle-Defense, die meines Erachtens auch nicht sehr gut ist, trotzdem vor Probleme stellen kann, wenn er seine Accuracy-Probleme abstellt, die er durchaus hatte. Diese Saison auch für mich wirklich nicht gut gewesen, Aaron Rodgers. Deswegen erwarte ich auch da ein ziemlich unansehnliches Spiel, sage ich mal. Und ja, ich kenne die Seahawks jetzt seit mehreren Jahren. Irgendwie habe ich im Gefühl, dass die da sich irgendwie durchwurschteln und dann wir tatsächlich, sollten wir es schaffen und gewinnen, jetzt das mal vorweggenommen, sollten wir tatsächlich, um es schaffen, gegen die Vikings uns durchzusetzen, dass wir dann eventuell, ja, Seahawks gegen 49ers im NFC Championship Game sehen. Ich gehe da, auch wenn es mir schwerfällt, mit den Seahawks.
Okay, Sascha, mich würde jetzt ein anderer Tipp als die Seahawks bei dir wundern, wenn man die Rivalität der Packers und der Vikings bedenkt. Aber ja, wie siehst du das?
Ich bin da echt voll bei dir, ganz ehrlich, ne? Auch jetzt vor meinem Vorredner. Ich verstehe deine Diskrepanz, ne? 49ers, Seahawks, direkt in der Division und eben dasselbe bei uns mit den Packers. Ich muss ganz ehrlich sagen, im Tippspiel habe ich auf die Packers getippt, aber ich habe keinen Bock auf die im Conference Game, ganz ehrlich. Ich hoffe inständig auf die Seahawks.
Ja, also ich tippe auf die Packers, einfach aus dem Grund, ich sehe Lambeau noch als kleinen Vorteil für die Packers. Und die Seahawks sind es jetzt nicht so gewöhnt, auch wenn es in Washington auch kalt wird, aber es wird nicht so kalt wie in Minnesota oder in
Wisconsin.
In Wisconsin, ja. von daher, ich sage, die Elemente auch die Playoff-Erfahrung, die Aaron Rodgers hat. Er hat ein bisschen mehr Playoff-Erfahrung als Russell Wilson, auch wenn Russell Wilson schon gute Playoff-Erfahrung hat, sprechen hier eindeutig für die Packers. Deswegen sehe ich die Packers vorne. Ja, dann sind wir auch schon am Ende angekommen. Dann möchte ich mich von meinen Gästen verabschieden. Sascha!
Ich bedanke mich vielmals für die Einladung. War ja sehr spontan gestern Abend, aber hat mich sehr gefreut. Auch mal einen kleinen Einblick, weil ich habe mich dann heute mal mit eurem Team ein bisschen mehr beschäftigt. War auch sehr interessant. Ich bin echt auf ein sehr, sehr spannendes und faires Spiel gespannt und bedanke mich nochmal recht herzlich für die Einladung.
Ja, Simon.
Ja, es war wie immer schön, mal wieder dabei zu sein. Hat Spaß gebracht, endlich mal wieder in den Playoffs zu stehen, dazu auch noch einen Podcast zu machen. Von daher, go Niners!
Lars, bring deinen Spruch!
Ja, auch ich bedanke mich wie immer. dabei sein konnte. Hat sehr viel Spaß gemacht, war eine sehr lustige Episode. Ich hoffe, dass wir nochmal Anlass haben, nächste Woche nochmal aufnehmen zu können. Und noch ein Spiel möglicherweise dann auch haben, worauf wir uns vorbereiten dürfen. Ja, wie gesagt, folgt uns auf allen möglichen Plattformen, @49ersEmpireGER. Wenn euch der Podcast gefällt, lasst eine positive Rezension da. Wenn nicht von unserer Seite auch gerne eine negative, dann wissen wir, was wir besser machen können. Und erzählt es euren Freunden, wenn es euch gefällt. Und natürlich auch für die Minnesota Vikings Fans Germany e.V. Oder genauso war der Name richtig. Natürlich auch gerne bei Twitter, bei Facebook, wo auch immer. Gerne mal vorbeischauen. Machen da auch gute Sachen. Und dann wünsche ich allen einen schönen Abend und eine schöne Divisional Round.
Ja, dann auch von mir noch einen schönen Abend, eine schöne Woche und beat the Vikings.
Träume sind Schäume, mein Freund.
It's an empire, not a nation.